Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute ist Tag der Arbeit. Die Gewerkschaften rufen heraus zum 1. Mai. Haben sich das Motto gegeben, mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Aber was ist das heute und morgen? Arbeit. Die Dreiteilung der Lebensabschnitte in Schule, Beruf und Rente, die stimmt so einfach heute nicht mehr. Wir leben länger, arbeiten trotz Arbeitszeitverkürzung länger, sind länger auch in Rente, durchlaufen in einer Lebensspanne vielleicht verschiedene Erwerbsbiografien. Die Lebenszeit hat sich ausgedehnt, mit ihr das Verhältnis zur Erwerbsarbeit. Welche neuen Formen von Arbeit sind hinzugekommen? Die sogenannte New Work Arbeit. Wie verändert das alles unseren alten Arbeitsbegriff? Mit der Philosophin Lisa Herzog habe ich gesprochen. Sie lehrt an der Universität in Groningen, hat das Buch veröffentlicht, Die Rettung der Arbeit. Heute wird ja schnell alles zur Arbeit erklärt. Dann gibt's Beziehungsarbeit, Trauerarbeit, Trennungsarbeit, Care-Arbeit, Stadtteilarbeit und so weiter. Wenn das alles plötzlich Arbeit ist, dann ist am Ende doch nichts mehr Arbeit.
Ja, ich glaube, eine entscheidende Frage ist, welche dieser Formen von Arbeit betrachten wir als politische Angelegenheit? Und es gibt ja den alten Slogan des Feminismus, das Private ist politisch. Also die sozial ja komplett unverzichtbare Care-Arbeit in den Familien ist sicher politisch. Ob das jetzt für Ihre gesamte Liste, die Sie vorgelegt haben, zutrifft, würde ich dann aber schon ein Fragezeichen machen. Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir uns vor allen Dingen die Frage stellen, wie können wir den Einzelnen ermöglichen, auch verschiedene Arbeitsformen so zu vereinbaren, dass es eben ihrer Vorstellung von einem guten Leben entspricht.
Sie haben jetzt unterschwellig schon zwei wichtige Punkte genannt, die, glaube ich, in einem Ihrer letzten Bücher eine große Rolle spielen. Nämlich Arbeit ist was sehr Menschliches. Wir wissen, dass wir arbeiten, wir müssen arbeiten. Also Arbeit ist was Menschliches und was Soziales. Und das müssen wir gestalten.
Genau. Und was mich in den letzten Monaten auch in meiner Forschung besonders umgetrieben hat, das ist wirklich die Frage nach Zeitgerechtigkeit. Das kann man stellen in Bezug auf die Gesamtarbeitszeit, also wie viel Zeit pro Woche, pro Monat, pro Jahr muss eine Person eigentlich arbeiten. Aber man kann das auch wirklich auf der Mikroebene stellen als Frage danach, wie verdichtet, wie hektisch denn der Arbeitsalltag ist. Und eine der Fragen, die mich da umtreibt, ist die, inwieweit wir innerhalb unserer Arbeitsverhältnisse vielleicht auch noch Zeit dafür haben, eben sowas wie Care-Arbeit in einem ganz allgemeinen Sinne, im Sinne des Füreinander-Miteinander-Daseins haben. Also können wir uns gegenseitig auch als Menschen begegnen oder sind alle Meetings so durchgetaktet und so nur auf funktionale Dinge ausgerichtet, dass für Begegnungen eigentlich kein Platz mehr ist. Und das ist insofern auch gesellschaftlich sehr, sehr wichtig, als ja Arbeit seit langem als einer der zentralen Orte sozialer Integration gilt und auch funktioniert und das aber natürlich immer weiter wegbricht, wenn die Arbeit so verdichtet ist, dass dafür eben keine Zeit mehr ist. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass die Arbeit sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer stärker ausdifferenziert hat, sodass wir in vielen Jobs eigentlich nur noch sehr stark Leuten aus der gleichen Schicht, aus dem gleichen sozioökonomischen Hintergrund begegnen. Und auch so diese Idee, dass man in der Arbeit eben anderen Menschen begegnet, die wirklich auch ganz anders denken und man dann auch ein bisschen Zeit hat, sich mal in der Kaffeeküche über Politik zu unterhalten, das ist ja in einer nur auf Effizienz getrimmten Arbeitswelt eigentlich gar nicht mehr Teil des Bildes.
Sie haben so beiläufig gesagt, Arbeit ist der bevorzugte Ort für soziale Integration. Es gab mal in den 70ern so Hoffnungen, neomarxistisch gespeist, Arbeit müsse nicht mehr der Mittelpunkt personaler und sozialer Identität sein. Wir erleben aber, glaube ich, so ziemlich das Gegenteil. Ne? Die ist wichtiger denn je geworden.
Ja, aus verschiedenen Gründen für verschiedene Schichten, glaube ich. Ich glaube, für manche Schichten ist einfach der Druck, überhaupt genug Geld verdienen zu können, enorm gewachsen. Und was man eher so in den Schichten sieht, die sich's eigentlich leisten können, weniger zu arbeiten, das ist, dass Arbeit wirklich auch zu einem Statussymbol geworden ist. Vielleicht in Europa nicht so ausgeprägt wie in den USA. Die Ideen und das Denken schwappen natürlich auch über den Atlantik. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass hier aus meiner Sicht eigentlich komplett fehlgeleitete meritokratische Ideen im Hintergrund stehen, nämlich die Vorstellung, wenn ich in der Arbeit irgendwie erfolgreich bin, dann bin ich auch ein besserer Mensch und deswegen muss ich zeigen, wie gut ich bin und deswegen muss ich immer härter arbeiten. Das ist natürlich eine Vorstellung, die die unterschiedlichen Hintergründe, aus denen Menschen kommen, auch komplett negiert und die auch überhaupt nicht sieht, welche anderen Bereiche jenseits der Arbeit für unser Leben eben auch sehr wichtig wären. Interessanterweise gibt es ja jetzt in den letzten 2, 3 Jahren seit dem Ende von Corona auch so Gegenbewegungen. Es gab die Debatte über Quiet Quitting. Es gibt die Frage, inwieweit die bessere Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich in Zeitreduktion niederschlagen kann. Also ich glaube, die Diskussion könnte wieder in Gang kommen, was wir eigentlich von Arbeit wollen und wie viel Identifikation die Arbeit, so wie sie derzeit organisiert ist, eigentlich auch verdient.
Ich höre da 2 Dinge raus. Das eine ist die Veränderung der Arbeitswelt durch technische Veränderungen, also Stichwort digitale Transformation, die ganze Berufsbilder vielleicht verschwinden lässt, dafür entstehen möglicherweise andere. Und das andere ist, da haben Sie jetzt viel Wert drauf gelegt, die soziale Dimension dessen. Was passiert da gerade? Also wenn in der Plattformökonomie ich plötzlich nicht mehr in einen Betrieb gehe, sondern meinen Arbeitsplatz zu Hause habe, wie verändert das unsere Arbeitswelt?
Naja, eine ganz große Frage ist eben die danach, welche Orte, welche räumlichen Strukturen durch Arbeit eigentlich wie bespielt werden, was auch Öffentlichkeit dann bedeutet. Aber ich glaube, es ist auch sehr gefährlich, Digitalisierung der Arbeit so über einen Kamm zu scheren, weil die Phänomene doch auch sehr unterschiedlich sind. Und ich kann zum Beispiel durch digitale Arbeit dann auch wieder mit ganz anderen Gruppen verbunden sein, als ich das könnte, wenn ich nur persönlich arbeiten könnte und jedes Mal reisen müsste oder wie auch immer. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr vielschichtig. Die Frage ist, inwieweit lassen wir uns als Gesellschaft davon treiben, lassen das alles passieren, lassen auch zu, dass manche Gruppen da doch enorm benachteiligt werden? Oder sehen wir das als einen Gestaltungsauftrag, um dann auch die positiven Potenziale zu nutzen? Und an denen möchte ich trotz allem Pessimismus, für den es sicher auch gute Gründe gibt, festhalten. Im Prinzip gibt es hier die Möglichkeit, sehr viele schlechte Formen von Arbeit, die körperlich anstrengend sind, die viel mit Routine zu tun haben, an die Maschinen und Roboter zu delegieren. Und Formen von Arbeit, wo wirklich der menschliche Faktor wichtig ist, dafür stärker in den Mittelpunkt zu stellen und auch durch die Produktivitätsgewinne mehr Freiräume zu haben, um das entsprechend auszugestalten. Aber eben nur, wenn wir das nicht den Kräften des Marktes überlassen, sondern wenn das als politische Gestaltungsaufgabe gesehen wird.
Ein Punkt, der Ihnen, glaube ich, wichtig ist, ist darauf zu achten, dass wir heute ja in einer globalisierten Welt leben. Wir sprechen über Fachkräftemangel, wir sprechen über gezielte Einwanderung von Fachkräften, eine Durchmischung also auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben EU-Freizügigkeit. In eine Frage gepresst, wie sieht die Arbeit in einer globalisierten Welt aus? Eine Antwort darauf ist das Lieferkettengesetz.
Das ist zumindest ein kleiner Schritt, aber ich glaube, wir müssen die Frage viel fundamentaler stellen. Und zwar sowohl in Bezug auf die Frage, welche Arbeit eigentlich wie bewertet wird, global, und zum anderen auch, welche Ideen und Denktraditionen unser Bild von Arbeit prägen. Und ich möchte vielleicht kurz Beispiele für diese beiden Aspekte geben. Das eine ist, wenn man wirklich sich überlegt, wie global Arbeit aussieht, dann merkt man, dass die europäische, die westliche Diskussion doch noch sehr, sehr viele blinde Flecken hat. Und ich habe da viel gelernt von Kolleginnen aus dem globalen Süden, aus Brasilien, Indien, darüber, welche Formen von Arbeit eigentlich dort stattfinden und wie sehr die durch geopolitische Verhältnisse, durch die Macht westlicher Konzerne geprägt sind und wie unsichtbar gleichzeitig der Wert, der durch diese Arbeit erzeugt wird, in sozusagen der globalen Buchhaltung über die Werte, die durch Arbeit erzeugt werden, ist. Also da gibt es noch sehr viele Muster, die einfach aus der kolonialen Zeit kommen und die bestimmte Formen von Arbeit aufwerten im Vergleich zu anderen, die in Weltregionen stattfinden, die eben für uns sehr, sehr weit weg sind und sehr schnell blinde Flecken formen. Und das andere ist, dass natürlich auch die Art und Weise, wie wir über Arbeit nachdenken, immer noch, und ich will mich da gar nicht selber ausnehmen, eine sehr eurozentrische ist und wir, glaube ich, sehr viel davon lernen könnten, auch über andere Traditionen oder mit anderen Traditionen ins Gespräch zu kommen. Wir haben zum Beispiel jetzt letztes Jahr in einem Forschungsprojekt gemeinsam mit einem Kollegen aus Hongkong, Mankung Lee, uns daoistische Texte über Arbeit angeschaut. Und da steckt ein vollkommen anderes Verständnis von Planung drin. Da zerlegt man nicht die Arbeit in lauter kleine Einzelschritte, die man an der Reihe nach abarbeiten muss, sondern da geht es viel stärker darum, dass man sich selbst in den richtigen Zustand bringt, um die Arbeit erledigen zu können, die sowieso unvorhersehbar ist. Und da muss dann zum Beispiel ein Handwerker in dem Beispiel dieser Texte erstmal 2 Tage fasten, um dann in den richtigen Geisteszustand zu kommen, in dem er diese Arbeit gut machen kann. Also komplett anders als unsere Vorstellung von Arbeit. Aber bei so manchen Tätigkeiten fragt man sich, ob das nicht eigentlich der bessere Zugang wäre, so über Arbeit nachzudenken, anstatt in diesem westlichen Muster des Zerlegens in die kleinstmöglichen Einheiten und der Deadlines und der Abstimmungsrunden und so weiter zu fallen.
Die Geschichte der Arbeit zeigt ja, dass die Mitsprachemöglichkeit und die Integration ganz wichtige Dinge sind. Der Zufall will es, dass wir jetzt gerade 50 Jahre Mitbestimmungsgesetz haben und 1976 Betriebsrentengesetz und solche Dinge, also Arbeitnehmerschutz und so weiter, ist schon eine wichtige Geschichte.
Ja, das ist im Moment eine ganz interessante Diskussion. Und zwar erlebe ich in Europa, dass das, was besteht, vielleicht noch so von bestimmten linken politischen Kreisen gefeiert wird, aber in der Diskussion insgesamt doch eher als überkommen, altbacken, bürokratisch, wie auch immer, abgetan wird. Und gleichzeitig progressive Stimmen in den USA entdecken, Mensch, die Europäer machen das ja anders, die schützen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel besser. Sollten wir nicht vielleicht auch mal über sowas wie Mitbestimmung nachdenken? Insofern hoffe ich eigentlich sehr, dass in Europa das Bewusstsein dafür auch steigt, wie wichtig diese Faktoren sind. Es gibt auch Studien dazu, dass Menschen, die in mitbestimmten Arbeitsplätzen sind, tendenziell pro-demokratischere Haltungen haben, dass Menschen, die am Arbeitsplatz selber mitbestimmen können, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Dinge anpacken können, offen sprechen können, dass die weniger rassistische und diskriminierende Haltungen haben. Und das ist ja psychologisch auch sehr gut nachvollziehbar. Wenn man immer nur sich als Befehlsempfänger sieht und immer nur das Gefühl hat, ausführen zu müssen, was andere einem vorgeben, dass man dann sich nicht als gleichberechtigte Bürgerin in der Gesellschaft empfindet und auch nie die Gelegenheit hat, das einzuüben, wie man gemeinsam mit anderen auf Augenhöhe eben Dinge lösen kann. Insofern ist, glaube ich, auch für die Stabilisierung der politischen Demokratie, über die wir ja so viel nachdenken, diese Frage nach demokratischen Praktiken in der Arbeitswelt enorm wichtig.
Ich glaube, auf eine Formel gebracht, Frau Herzog, nicht Arbeit abschaffen, sondern verbessern, heißt es bei Ihnen im Buch, nicht wahr?
Demokratisieren wäre ein Stichwort. Und zwar sowohl im Sinne dessen, dass allen Mitgliedern einer Gesellschaft gute Arbeit ermöglicht wird, aber auch im Sinne dessen, dass wir demokratische Werte auch in die Arbeitswelt tragen.
Sagt die Philosophin Lisa Herzog. Die Rettung der Arbeit heißt eins ihrer letzten Bücher.